HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Für ihn könnte 2017 gar nicht besser anfangen, denn er wurde vom renommierten Restaurantführer Gomio zum Koch des Jahres gewählt. 2 Sterne hat er ja schon. Andreas Krolik, Chef de Cuisine im La Fleur im Frankfurter Palmgarten. Was seine Gourmetküche auszeichnet? Der Geschmack, sagt Krolik. Er jongliert gern mit Aromen, ganz egal ob Gemüse, Fleisch oder Fisch. Und er bietet als einziger deutscher Sternekoch ein komplettes veganes Menü an. H-Info, das Interview mit dem Koch des Jahres Andreas Krolik. Andreas Krolik, wenn man vom Gomio zum Koch des Jahres gekürt wird, dann ist man eine Art König in der Szene, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor. Was hat sich seitdem am allermeisten verändert in Ihrem Leben?
Außer, dass die Buchungsnachfrage und wir täglich sehr viele neue Gäste begrüßen können, gar nicht so viel.
Und Sie fühlen sich gar nicht wie ein König, oder?
Nee, sowieso nicht.
So dieses aufgeregte Sternekoch-Dasein, das ist nicht Ihrs?
Nein, also grundsätzlich, für mich steht das nie vordergründig. Natürlich ist das eine schöne Sache und ich freue mich auch, dass ich es auch geschafft habe, mittlerweile ja schon vor 6 Jahren das erste Mal den 2. Stern zu erkochen und jetzt Koch des Jahres. Das sind alles wirklich tolle Sachen. Also da hätte ich vor 10 Jahren nicht ansatzweise dran gedacht, da mal vielleicht hinkommen zu können. Also nicht mal zu sagen, da will ich hin, sondern überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden.
Kommen Sie denn vor lauter Interviews und repräsentieren überhaupt noch an den Herd?
Ja, ich stehe schon jeden Tag noch genügend Stunden am Herd, weil ich werde in der Küche auch gebraucht.
Ich muss jetzt das mal genau nachlesen. Eine gedämpfte und gratinierte rote Riesengarnele mit Schinkenknusper und eine Variation vom Schwarzfederhuhn, dazu erlesenes Gemüse, das haben die Restauranttester vom Gomio bei Ihnen gegessen und waren begeistert. Ist das eigentlich schwer, das jeden Tag zu toppen?
Ja gut, der eigene Anspruch ist ja da, der Qualitätsanspruch und auch wir wollen uns grundsätzlich immer Stück für Stück ein bisschen verbessern oder versuchen, neue Geschmackskombinationen zu finden, die einfach anders sind, als wir sie bisher hatten.
Können Sie mal ein Beispiel geben? Gibt es vielleicht irgendein Gericht, eine Kombination, auf die Sie besonders stolz sind?
Wenn Sie das jeden Tag machen, fällt Ihnen das gar nicht so sehr auf. Also grundsätzlich liebe ich die Gerichte alle, die auf der Karte stehen. Also ich schreibe auch nur Sachen auf, die ich persönlich selbst mag. Also ich schreibe keine Sachen auf, die vielleicht jetzt gerade total angesagt sind. Wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann gibt es die auch nicht auf der Karte. Also ich habe eine tolle Kombination, wenn es jetzt zum Beispiel ein veganes Gericht ist, aktuell von einer roten Beete, die im Meersalz im Ganzen über 4 Stunden im Ofen gegart ist, die wir dann ausstechen und schön in Form bringen. Dann noch ein rote Beete-Salat, süß-sauer, dazu rote Beete-Sprossen und Schwarzwurzel-Ravioli kommen dazu und dann so eine leicht mild angeräucherte Petersiliensoße und auch nochmal so einen ganz, ganz leichten Haselnussschaum dazu. Das ist zum Beispiel ein tolles Gericht, was jetzt perfekt auch zur Jahreszeit passt und vegan ist, aber total geschmacksintensiv auch.
Sie sind ja auch ein großer Fischkenner und
ja,
Fischkoch.
Eines meiner Lieblingsprodukte, und das ist, glaube ich, auch bekannt, ist die getauchte schottische Jakobsmuschel. Also die mag ich sehr, sehr gern. Und da gibt es eigentlich in der Regel auch mal so eine Vollverwertung, sage ich mal. Also wir verwenden fast alles außer die Schale von der Muschel. Das mag ich schon ganz gern. Also die gibt es in vielen Varianten. Und immer wieder in einer ganz anderen geschmacklichen Auslegung. Aber eben so, dass der Gast das auch immer nachvollziehen kann, also dass es nicht anstrengend wird, sondern schon Spaß für den Gast auf dem Teller macht. Da spielen ganz viele Sachen mit rein.
In der Laudatio des Gomio hieß es, Sie seien ein Zitat feinfühliger Aromenjongleur, der allem das Optimum an Geschmack abgewinnt, egal ob aus dem Meer oder aus dem Garten. Was mich als Vegetarierin immer aufregt, sind diese typischen Alibi-Gerichte, die man in manchen Restaurants bekommt, so nach dem Motto, ja, für die Vegetarier soll es auch was geben, dann macht man irgendwas mit Tofu. Für mich schmeckt es meistens ein bisschen nach Pappe. Wie kriegt man das denn hin, dass Tofu nach was schmeckt?
Ja, man muss ihn halt mit einer intensiven Marinade erstmal einlegen, also am besten 24 oder 48 Stunden. Also jetzt im jetzigen Beispiel aktuell auf der Karte ist es halt so ein bisschen mit asiatischen Aromen auch, also mit diversen Sojasoßen, Curry, Gewürzmischung und so weiter. Und wir machen das im Vakuum auch. Dann zieht die Marinade auch viel schneller ein und dann ist der Tofu auch gar nicht mehr so hell oder weiß, sondern mehr so ockerfarben, cremefarben, weil die Marinade auch relativ dunkel ist. Aber der Tofu schmeckt danach einfach noch was. Also der hat eine Würze, er gibt eine Konsistenz und dadurch, dass wir den dann auch noch anbraten und ich verwende einen weichen, gepressten Tofu, also die so die erste Stufe nach dem Seidentofu, der ja nicht gepresst ist. Und wenn ich den dann kross anbrate mit Reismehl, gewendet Sesam oder wie man es auch gerade möchte, dann ist er innen drin ganz cremig, außen knusprig und er schmeckt nach was. Und dann natürlich muss man dann noch ein bisschen was dazu machen, um das Gericht zu komplettieren.
Sie sind ja der einzige Gourmet-Koch in Deutschland, der einzige Sternekoch auch in Deutschland, der ein komplettes veganes Menü anbietet, 6-Gang-Menü sogar. Haben Sie da lange tüfteln und experimentieren müssen, bis Sie so ein Wissen dann auch bekommen haben auf diesem Gebiet? Weil ich glaube, Sie selber sind kein Veganer.
Nein, gar nicht. Also ich bin nach wie vor offen für alle und vor allem gute Lebensmittel, von der Karotte bis zum tollen Meerestierfisch oder einem guten Stück Fleisch. Also da gibt es überhaupt keine Einschränkungen bei mir. Aber also einer der Punkte war erstens eine Herausforderung zu sagen, warum sollen Menschen, die sich anders ernähren wollen, nicht die Möglichkeit haben, das auch in einem Spitzenrestaurant machen zu können. Dann eben in Großstädten im Speziellen oder ist einfach auch das Thema Ernährung sehr angesagt. Also man denkt, da sind viele verschiedene Ernährungsformen ausgeprägt. Deswegen macht das auch in der Großstadt Sinn, sowas eben anzubieten.
Da ist einfach eine Szene vorhanden.
Genau, einfach, ja, es muss ja auch eine gewisse Nachfrage da sein. Also für 2 Gäste in der Woche lohnt dieser Aufwand nicht, weil es ist ein enormer Aufwand, das muss man schon auch sagen, wenn man es denn so betreibt, wie wir es machen, dass es geschmacklich ebenbürtig ist, wie das konventionelle
Menü. Genau, weil Sie haben zum Beispiel auf Ihrer Karte bestimmt nicht Tofu-Schnitzel oder Tofu-Würstchen. Das finde ich aber so schrecklich, dass so schreckliche Sachen angeboten werden
genau
in manchen Restaurants.
Mich der größte Widerspruch überhaupt, warum, wenn ich sage, ich ernähre mich vegan, warum versuche ich dann eine Wurst nachzubilden oder,
ja, eben, das verstehe
oder
ich auch
was
nicht.
In eine Fleischform zu bringen oder was nach Fleisch ähnlichen schmecken
zu lassen. Total der Widerspruch eigentlich.
Für mich eben auch. Ich habe da zwar schon Gegenargumente gehört, aber es ist und bleibt für mich trotzdem ein Widerspruch. Und ich sage, ich nehme alles, was der Markt an frischen Produkten und Zutaten hergibt und kreiere daraus ganz eigenständige Gerichte, um das eben genauso spannend zu gestalten wie jedes andere Gericht mit Fisch, Fleisch oder Seafood eben auch. Und das gelingt uns sehr gut. Das kommt wahnsinnig gut bei den Gästen an und deswegen macht das eben auch Sinn, das zu machen. Der Schritt so war an sich gar nicht so groß. Wie gesagt, also der Aufwand wurde natürlich größer als beim vegetarischen Menü. Ich muss vorausschicken, dass ich seit 2002, egal wo ich als Küchenchef tätig war, schon immer ein vegetarisches Menü als festen Bestandteil parallel zum Gourmet-Menü oder zum Fischmenü hatte. Also auch lange bevor eigentlich über diese Menüs gesprochen wurde.
Sie sind ja auch als Gemüsekoch ausgezeichnet worden. Das
nur
ist ja
war
auch
ich da halt auch etwas, was gänzlich unbekannt in der Branche auch, weil ich bin ja da auch so reingewachsen und war bei keinem großen Lehrmeister, sondern das ist ja auch sehr viel in Eigenregie entstanden. Mhm. Und dadurch hat das auch nie jemand so wirklich registriert, dass ich eigentlich schon 12 Jahre lang ein vegetarisches Menü hatte. Und dann ist es auch aus meiner Sicht auch eine Kopfsache, um zu sagen, okay, mache ich mich frei davon und gehe da mal ohne Vorurteile ran oder eben nicht. Ich glaube, das ist auch oft die größte Blockade noch, die vielleicht der ein oder andere hat. Und wenn man das aber mal alles ausblendet und einfach sich nur mal auf die Sache konzentriert und reduziert, dann kommen dann schon auch viele Möglichkeiten und Wege zustande oder zum Vorschein, die es ermöglichen, sehr, sehr gute Sachen zu kreieren und auch auf den Teller zu bringen.
Andreas Krolik, in HR Info, das Interview, Koch des Jahres und Küchenchef im La Fleur in Frankfurt. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das ist unsere Interviewbox hier. Das bringen wir jedem unserer Gäste mit. Und da ist was drin, was mit dem jeweiligen Gast zu tun hat. Machen Sie mal auf.
Bin ich mal gespannt.
Ja, ich auch. Auf Ihr Gesicht.
Ah ja.
Beschreiben Sie doch mal, was da drin ist.
Ja, das sind also eine Art von Würmern.
Das sind lebende Mehlwürmer.
Ja,
ich habe
genau.
mich als Vegetarierin echt überwinden müssen, die aus dem Zoohandel für Sie zu holen. Was könnte das denn mit Ihnen zu tun haben? Zumindest ekeln Sie sich schon mal nicht, das ist gut.
Nein, das nicht, aber ich hätte jetzt auch keinen großen Bedarf, das kulinarisch irgendwie in Szene zu setzen
also
oder auf den Teller
Asien
zu bringen.
Also in Asien ist das ja eine Delikatesse. Ne?
Das ist richtig, ja. Und wir sind sicherlich auch bakteriell sauber irgendwo gezüchtet und so weiter und nahrhaft auch. Aber es ist trotzdem nicht meine Sache, muss ich sagen.
Ich habe Ihnen das ja auch eigentlich nur mitgebracht, weil Sie Hobbyangler sind.
Ja, aber auch da verwende ich eher größere Würmer.
Sie haben ja schon als Kind gerne geangelt, ne?
Ja, das ist richtig. Also schon seit jüngster Kindheit. Damals war es halt ausschließlich Süßwasser. Es waren eben auch so Karpfen, Plötzen, vielleicht Zanderhecht und Aal auch, was da hauptsächlich gefangen wurde. Mittlerweile ist die Zeit wesentlich rarer geworden, aber ich angle immer noch sehr gern. Es beschränkt sich jetzt meist auf die Urlaubszeit und dann geht es in der Regel immer irgendwo Richtung Meer, Atlantik. Da ist der Hauptfisch eigentlich immer Dorsch bzw. Kabeljau. Je nachdem, ob sie sich auf der Ost- oder Nordsee befinden, wie es die Einwohner vor Ort bezeichnen. Aber Plattfische auch manchmal, wenn ich vom Strand, vom Ufer aus angle. Und in Norwegen, gut, das ist schon dann mehrere Fischarten. Da ist auch vom Seelachs auch mal ein Seeteufel dabei. Auch mal ein kleiner Halbutt. Also da ist es vielfältiger. Rotbarsch, also da gibt es eine ganze Menge mehr an Fisch.
Sie sind in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, im ländlichen Raum.
Genau.
Neben dem Angeln hat sich Ihre Familie auch selbst versorgt, also Gemüse, Obst angebaut. Und Sie hatten auch einige Tiere. Mussten Sie als Kind da immer fleißig mit anpacken?
Ja, auf jeden Fall. Also zur komplett Eigenversorgung hat es natürlich nicht gereicht, aber Großteile des Jahres konnten wir schon in vielen Bereichen abdecken, das ist richtig. Ich war da voll mit eingespannt, mein Bruder auch, ich habe noch einen älteren Bruder und das hat schon viel unserer Freizeit in Anspruch genommen. Also zum einen haben wir auch zu Hause nicht nur die Tiere gehabt, sondern wir haben auch alles am Haus, was irgendwie angefallen ist, handwerklicherseits mit unserem Vater selbst gemacht. Also es kam eigentlich, glaube ich, nie ein Handwerker ins Haus, wenn nicht irgendwie der Fernseher repariert werden musste oder sowas. Das fing mit Futter besorgen an, gerade Frühjahr, Sommer bis Herbst. Viel Grünzeug für die. Wir hatten ja immer so im Durchschnitt 70 Hühner, 4 Schweine. Von früher bis kurz vor Weihnachten immer so 15, 20 Gänse und noch ein paar Enten. Zwischendurch auch mal eine Zeit lang, 2, 3 Jahre noch einige Kaninchen. Und dann eben die großen Obst- und Gemüsegärten, also die wirklich ausschließlich dem Obst- und Gemüseanbau dienten. Da war keine Wiese drauf, da waren Geräteschuppen drauf und mehr nicht. Aber eben ganz, ganz viele Sorten von heimischen Obst und Gemüse, die rund übers Jahr halt eben nach ihren Reifestadien dann auch geerntet wurden.
Also man kann sagen, dass das so quasi die Grundlage war für das, was Sie heute machen als Koch.
Ja, im Prinzip schon.
Das, was Sie auszeichnet.
Wusste ich damals nur noch nicht.
Ja, klar. Die wollten ja erst was ganz anderes werden, ne?
Ja, also mit Natur hat es natürlich auch zu tun gehabt. Also ich wollte Förster ursprünglich werden, weil mein Onkel im Thüringer Wald das zweitgrößte Forstrevier der ehemaligen DDR betreut hat, was wirklich auch flächenmäßig sehr groß war. Und das hat mich damals schon fasziniert. Meine Eltern haben mich oft auch in den Ferien da, gerade in den großen Sommerferien, 2, 3 Wochen dort abgesetzt. Und dann war ich bei meiner Tante und mein Onkel war eigentlich die ganze Zeit nur draußen, irgendwo im Wald, Flur und Wiesen unterwegs. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also es war auf jeden Fall mein ursprünglicher Wunsch, hat er sich dann praktisch im Übergang von der 9. zur 10. Klasse komplett zerschlagen, weil dann kam die Wiedervereinigung und da waren die Voraussetzungen wieder grundlegend andere. Da wurde erstmal gar nicht in dem Bereich mehr eingestellt oder ausgebildet. Damals, ich glaube, Mitteldeutsche Zeitung gekauft und geschaut, was wurde denn so gesucht.
Was gesucht wird.
Ja, und da wurde wahnsinnig viel Personal im Lebensmittelhandwerk, sage ich mal, Handwerksberufen gesucht, von Metzger, Bäcker, Köche. Also ich habe schon mit der Oma früher gekocht. Also es ist nicht so, wie es oft heißt. Ja, ich habe jetzt schon seit meiner Kindheit mit der Oma am Herd gestanden. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber es war nicht der Auslöser, sondern das kam eigentlich erst im Nachgang bei Plan B hervor, dass das eigentlich sehr naheliegend war.
Der Plan B hat aber ja super funktioniert eigentlich.
Aber eben nicht die erste Wahl war.
Es gibt ja oft bestimmte Gerichte oder Gerüche, die einen sofort an die eigene Kindheit erinnern. Bei mir ist das zum Beispiel Linseneintopf oder gebratene Leber mit Kartoffelpüree. Also ich habe es zwar nicht geliebt, aber das gab es halt oft.
Ja, das gab uns schon auch. Ja.
Woran denken Sie, wenn Sie an Kindheitsgerichte, so typische Kindheitsgerichte denken?
Ja, also sowas wie Leber kenne ich auch. Also gab es bei uns auch oft auch eben Kartoffelpüree. Da wurde nicht viel mit Soßen gemacht, da gab es braune Butter dazu. Und fertig war die Geschichte, ein bisschen Gemüse natürlich noch. Ja, viele Sachen, egal ob Bratkartoffeln oder selbst wenn wir geschlachtet haben, also auch wenn man die Wurst im Kessel gebrüht hat oder die dann wenn die dann zum Räuchern gebracht wurde, beziehungsweise wieder abgeholt wurde, das hat ja alles eine Zeit lang auch einen gewissen Geruch hinterlassen. Also für mich nie unangenehm. Also ich habe mich immer darauf gefreut, wenn es eben ein eigenes Huhn oder wenn wir eben die Wurst selbst gemacht haben oder einen Schinken.
War das eigentlich ein richtiger Bauernhof, auf dem Sie gelebt haben?
Nein, das war also war kein Bauernhof. Das war wirklich rein zur Eigennutzung. Und wir hatten sogar in manchen Bereichen auch Überschüsse. Und im ehemaligen DDR war das so, also auf dem Land gab es da so Obst- und Gemüseannahmestellen. Da konnte man eben auch aus den Gärten Überhangmengen oder vielleicht auch alles, je nachdem, hat man dort hingebracht und wurde dort angekauft und dann wiederum weiterverkauft an Konservenindustrie oder kam auch sogar an den Handel. Und das war auch in den Ferien eine Geschichte, um ein bisschen Nebenverdienst zu haben. Hat man da was abgegeben, dann hat man halt noch so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen können.
Also diese naturnahe Kindheit, die hat Sie schon sehr geprägt. Heute haben Sie selbst zwei Töchter. Versuchen Sie das weiterzugeben an Ihre Kinder?
Grundsätzlich schon, funktioniert nur nicht ganz so gut.
Warum?
Ja, unsere zwei Töchter sind da auch grundverschieden. Die Jüngere ist eigentlich sehr, sehr offen für viele Lebensmittel, auch für viele, die ja gar nicht so kindtauglich vielleicht manchmal eingestuft werden. Und bei unserer größeren Tochter, da ist es sehr überschaubar, was sie überhaupt mag. Es ist eigentlich auch wesentlich einfacher aufzuzählen, was sie mag, als das, was sie nicht mag. Ich finde es zwar innerlich schon ein bisschen schade, aber es ist auch nicht schlimm.
Kochen Sie denn zu Hause oder muss Ihre Frau ran?
Wenn ich frei habe und Urlaub habe, dann koche ich immer, ja. Das mache ich total gern. Also wie gesagt, das ist ja ein Beruf, der mir wirklich Spaß macht. Und das Kochen an sich zu Hause ist halt wieder nochmal ganz anders. Da mache ich einfach, wie es mir einfällt. Gehe einkaufen und entscheide dann eigentlich erst, was ich so alles mitnehme. Und dann ist immer noch nicht ganz klar, was alles so draus werden soll. Und das entscheide ich dann eigentlich zu Hause relativ spontan. Und da kommen manchmal auch geschmackliche Kombinationen raus, die durchaus auch immer wieder mal schon eine Anwendung dann in der Küche gefunden haben, hier im Restaurant, die dann halt natürlich schon noch ein bisschen ausgebaut wurden. Aber so ein Grundansatz ist durchaus auch schon zu Hause entstanden, ja.
Andreas Krolik, Chef de Cuisine im Frankfurter Sterne-Lokal La Fleur und vom Gourmillot zum Koch des Jahres gekürt. Es ist ja ganz interessant, der Gourmillot hat auch gemahnt, man solle weniger Getöse machen, sondern die Köche sollen sich bitte wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Aber es gibt ja, stelle ich mir vor, so einen gewissen Wettbewerb unter Sterneköchen. Also guckt man sich da gerne sowas vom anderen ab? Wird man kritisch beäugt von der Konkurrenz?
Also ich weiß nicht, wie das die Kollegen machen. Also abschauen würde ich also für mich persönlich auf jeden Fall nein sagen. Also ich gehe schon ab und zu mal zu Kollegen, aber mehr als 2-3 Mal reicht die Zeit im Jahr sowieso nicht. Da geht es mir einfach auch mehr darum, was zu sehen und was vielleicht die Kollegen anders machen. Die Gerichte an sich, natürlich macht das auch Spaß, essen zu gehen und ich genieße das auch ein Stück weit, aber mir geht es einfach mal darum, wie machen sie das, wie setzen sie es um? Gibt es Geschmackskombinationen, die für mich neu sind, die ich nicht kenne oder vielleicht ist irgendeine technische Umsetzung, die ich auch nicht kenne? Das ist für mich viel interessanter als das Gericht an sich. Also grundsätzlich möchte ich sowieso Gerichte machen, die ich im Idealfall noch nicht so gegessen habe. Das ist zwar von den Komponenten her schwer, weil in Zusammenstellungen gibt es oft ähnliche, aber es soll grundsätzlich eben entweder in der geschmacklichen Ausarbeitung oder in der Präsentation oder ideal beides dann trotzdem anders sein, als man es erwartet oder vielleicht kennt.
Die Restaurantkritiker vom Gourmillot haben auch ganz offen kritisiert, dass es in der Spitzenküche ja so eine Szene gibt, da wird gnadenlos voneinander kopiert, wurde kritisiert. Bewahren Sie Ihre Rezepte im Safe auf? Oder?
Ja, um die Rezepte geht es da ja nicht. Also ich glaube, da ist viel mehr das angesprochen. Also ich meine, heutzutage ist ja vieles sehr transparent geworden. Man kann im online diversen Plattformen, egal Facebook, was auch immer, kann man ja alles heutzutage, ist ja alles transparent und alles einsehbar. Und ich glaube, es geht eher darum, dass man eben sieht, wenn jetzt in Deutschland die Spitzenköche, sagen wir die Top 5 oder 10 Köche oder vielleicht der ein oder andere, der so ein bisschen Vorreiter ist, sagen wir der Whistler nimmt jetzt irgendwas auf die Karte, macht es salonfähig, was vorher noch nicht so war und hat in einer Art und Weise, wie er gerade seine Sachen präsentiert, dann sieht man sowas in ähnlicher Form dann doch in einem Nachgang von einem halben Jahr, Jahr, anderthalb Jahren, dass da sehr viel ähnlich an optischen Sachen auf den Teller kommt.
Machen Sie das auch so?
Nein, also ich habe schon seit vielen Jahren schon eine gewisse, also manche sagen vielleicht, es ist konservativ, aber es ist zum einen sehr, sehr akkurat, es ist optisch sehr ansprechend, aber wahrscheinlich nicht innovativ und schon gar nicht Avantgarde. aber ohne auch das wieder zu werden. Ich finde das ja gut, dass die Küche vielseitig ist, aber meine Sache ist eben eher das, so wie ich das auf den Teller bringe. Und das ist eigentlich seit vielen Jahren relativ ähnlich. Es wird nur immer noch ein bisschen feiner und filigraner. Und wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten, woran wir täglich und ich auch selbst täglich arbeite. Und das ist so ein Entwicklungsprozess, was da auch eine gewisse eigene Handschrift trägt. Und dann ist man auch am authentischsten, dann ist man auch am konstantesten, weil man nicht versucht, was zu machen, was man eigentlich nicht ist.
Also Andreas Krolik, der Selfmade-Man, passt ja auch so ein bisschen zu Ihrer Lebensgeschichte. Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass Sie eigentlich keinen großen Mentor hatten, kein großes Vorbild, sondern sich alles selbst aufgebaut haben.
Das ist schon, ja, eigentlich grundlegend sogar richtig. Also es gab nur einmal in meiner Karriere, ich bin ja jetzt auch seit 25 Jahren in dem Beruf tätig, einmal eine Ein-Sterne-Station, damals ganz normal als Koch, eben noch lange nicht als Küchenchef. Und das war witzigerweise auch im Tigerpalast 1998, 99. Das war sicherlich die Station, die dann prägend war, diesen Weg weiter zu beschreiten, weil mich das dann halt angesprochen, infiziert, wie auch immer, hatte. Und dann war ich einfach da wachgerüttelt und habe gesagt, ja, in der Richtung möchte ich weitermachen. Da war aber auch noch lange nicht abzusehen, dass ich mal selbst nicht, also auch nur einen Stern irgendwann kochen werde, sondern da war es eigentlich noch so, ich erinnere mich wie heute mit einem immer noch befreundeten Kollegen, der damals in der Patisserie im Tiger, weil das war, ich war auf dem Gartenmarché und wir hatten eine WG hier in Frankfurt und er ist abends heimgegangen und hat gesagt, wie kommt man denn immer auf diese Ideen? Das könnte ich nie. Also das weiß ich noch wie heute, weil mir das damals auch alles zu abstrakt war, aber es war eben das erste Mal, dass ich da in der Sternergastronomie war und ich konnte das alles gar nicht nachvollziehen, weil, also ich konnte das alles umsetzen schon und auch geschmacklich, also ich denke, ein gutes Gespür für Geschmack hatte ich schon immer, aber eben für mich war das alles so kreativ und so viel Neues, dass ich dachte, wie macht man das denn? Das läuft halt sehr viel über eine Kopf- und Bauchgeschichte, bis ich mir so ein Gericht zusammenbaue und dann koche ich das auch erst. Aber wie gesagt, ja, heutzutage klappt das selbst und bin weiter, als ich je gedacht habe, dass es das vielleicht mal gehen könnte. Und bin mittlerweile auch der Meinung, natürlich, also es muss auch noch nicht ganz Schluss sein. Also der Antrieb ist nach wie vor da, besser zu werden. Also das heißt nicht, das muss jetzt da münden, aber wir wollen grundsätzlich uns weiterentwickeln und daran arbeiten wir, dass das möglichst lange so bleibt.
Sie haben die Liga, in der Sie ja jetzt spielen, 2 Sterne, Koch des Jahres, mal mit der Champions League im Fußball verglichen. Also immer Topleistungen abrufen, sonst ist man raus.
Ja, so kann man es sehen und so sehe ich es prinzipiell auch, weil ich finde, man kann das ganz gut vergleichen, auch wenn natürlich da ein paar Sachen nicht vergleichbar sind. Aber was die Qualität angeht, sind wir genauso jeden Tag gefordert, wie es dort auch in jedem Spiel darauf ankommt, dass man halt immer ganz vorn mit dabei ist. Also man muss den Pokal nicht jedes Jahr gewinnen, aber man sollte immer da, wie gesagt, auf höchstem Niveau, sehr konstant über einen möglichst langen Zeitraum mitspielen, in unserem Falle halt arbeiten, die Gäste tagtäglich begeistern und das ist das, worum es unterm Strich einfach auch immer geht.
Sind Sie Fußballfan?
Ja.
Haha, für wen schwärmen Sie denn?
Also hier in Hessen kommt das wahrscheinlich nicht so gut an, aber schon
Oho.
seit meiner Kindheit ist es schon immer der FC Bayern.
Wie langweilig könnte man da sagen?
Ja, könnte man sagen, aber die haben das ja auch nicht geschenkt bekommen. Also das hört man so natürlich oft, aber die haben sich den Erfolg ja erarbeitet. Da kam kein großer Mäzen, der da das Geld reingesteckt hat, sondern der ja, Grundstein wurde da ja in den 70er Jahren schon gelegt. Und von da ist es zwar heutzutage leicht zu sagen, einfach ein FC Bayern-Fan zu sein, der Erfolg ist garantiert, aber so ist es ja auch nicht. Die müssen auch jeden Tag dranbleiben, dass sie da oben bestehen können.
Und in welcher Position würden Sie sich dann sehen als Chef de Cuisine? Der Stürmer oder der Trainer?
Ja, eigentlich eher so der Trainer, ne? Weil meine Aufgabe ja auch oft ist, die Mitarbeiter dahin zu bringen, wo ich sie gern haben möchte, um meine Ideen umsetzen zu können. Und von daher leite ich halt auch sehr viel an oder lebe natürlich auch viel vor. Nee, also Stürmer würde ich nicht sagen, schon eher so die Trainerfunktion, aber nicht, dass ich auf der Bank sitze. Ich stehe schon am Herd.
Andreas Krolik in HR Info, das Interview mit Mariella Milkova. Den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.